Lohnenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Also der große Begriff der Menschenwürde. Was ist denn Menschenwürde? Dass Menschenwürde unantastbar ist und dass dieses Bekenntnis das zentrale Fundament ist, das unsere Gesellschaft zusammenhalten soll, das verbindet vermutlich die meisten Weltanschauungen. Aber was ist denn mit Menschenwürde gemeint? Das Grundgesetz im Artikel 1 sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ein Blick auf diesen Artikel zeigt schon, dass Menschenwürde ein vieldeutiger, spannungsgeladener Begriff ist. Mit dem Begriff der Würde des Menschen legen die Mütter und Väter des Grundgesetzes den Grundstein und den Versuch zu verhindern, dass die Entmenschlichung von Menschen, wie sie im Dritten Reich betrieben wurde, jemals wieder vorkommt. Würde soll dem Menschen ohne Vorbedingung deshalb zukommen, weil Mensch ein Mensch ist. Unabhängig von Einstellung, Alter, Geschlecht, Herkunft, gesellschaftlichem Ansehen und so weiter. In der Sprache Immanuel Kants, der die Entwicklung des Menschenwürdebegriffs ja entscheidend geprägt hat, klingt es so. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Der Mensch darf also nicht verzweckt werden, er hat seinen Wert in sich. Kant sagt, die Würde ist über jeden Preis erhaben. Über jeden Preis erhaben, das heißt unvergleichbar. Was Würde hat, hat keinen Preis, denn Preise kann man untereinander vergleichen. Was einen inneren Wert hat, hat keinen Preis. Im Grundgesetz, wie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ist die Würde universal gültig. Es heißt im Grundgesetz, die Würde ist unantastbar. Es heißt nicht, sie soll sein. Wohl wissen, dass sie millionenfach angetastet und ausgelöscht wurde. Das scheint ein Paradox zu sein. Die Würde wird gesetzt im Indikativ, nicht im Konjunktiv. Und dies im Bewusstsein, dass sie gerade nicht selbstverständlich, gerade nicht unantastbar ist. Deshalb wird sie durch den nächsten Satz gestützt. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Damit ist der Mensch vor Eingriffen in seine Würde durch den Staat selbst geschützt. Dieser wiederum zieht seine Legitimation aus der Aufgabe, die Würde des Menschen mit aller staatlichen Gewalt zu schützen. Damit ist Würde zugleich ein rechtlicher Begriff, der doch aber rechtlich unbestimmt ist. Ein philosophisch-theologischer Begriff, der gleichzeitig als Recht verbrieft ist. Auch das eine Spannung. Wie ein Ideal, für das es einfach keine allgemeingültige Definition geben kann. Und welches in jedem Einzelfall neu zu verhandeln ist. Wer darf wann, unter welchen Umständen von diesem Grundgesetz Gebrauch machen? Die Unbestimmtheit ist paradoxerweise genau die Stärke des Artikel 1, denn da die Würde vor allem dann in Anspruch genommen wird, wenn sie fehlt, also wenn jemand auf Ungerechtigkeiten und Gewalt aufmerksam machen möchte, ist permanente Wachsamkeit nötig. Die Würde des Menschen kann nicht als gegeben vorausgesetzt werden, auch wenn sie mit einem Ist besprochen wird. Es muss stets und auf allen Ebenen im Einzelfall überprüft werden, ob sie tatsächlich und für alle gewahrt ist. Ein weiterer Aspekt dazu: Würde wird jedem Menschen ohne Vorbedingung zugesprochen. Aber es ist damit zu rechnen, dass sich auch die Träger der Menschenwürde menschenunwürdig verhalten können. Damit kommt dem Staat die Aufgabe zu, Würdeverletzungen der Würdeträger untereinander zu ahnden. Dieses Bekenntnis zur Würde eines jeden Menschen ist mit dem Grundgesetz demokratisch beschlossen und doch unveränderlich, unverhandelbar. Die sogenannte Ewigkeitsklausel legt fest, dass auch durch demokratische Mehrheiten die Grundlagen des Grundgesetzes, und dazu zählt zentral, die Würde des Menschen nicht verändert, nicht abgewählt, nicht abgeschafft werden können. In unseren weltanschaulich pluralen Gesellschaften ist das Bekenntnis zur Würde des Menschen das Fundament, das gegenseitige Anerkennung und gleichberechtigte Teilhabe aller Teile der Gesellschaft garantieren soll, auch wenn die Begründung für diese Würde je nach weltanschaulicher Perspektive sehr unterschiedlich sein kann. Nach einer wechselvollen Geschichte des Zustandekommens dieses Bekenntnisses treffen sich alle großen Kirchen heute in flammenden Plädoyers für die Wahrung der Menschenwürde angesichts aktueller Herausforderungen. Zum Beispiel die Erklärung der DBK zur Unvereinbarkeit völkischer Positionen mit dem christlichen Glauben vom 22. Februar 2024 oder die päpstliche Erklärung Dignitatis Infinita vom April 2024, die etwa Armut als eine der größten Verletzungen der menschlichen Würde anprangert. Damit ist die Menschenwürde der Prüfstein schlechthin für Akzeptanz oder Unvereinbarkeit gesellschaftlicher Gruppierungen mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dies gilt auch für die Kirchen. Wer im Sinne dieser demokratischen Übereinkunft Einfluss auf die Öffentlichkeit nehmen möchte, muss plausibel machen, dass er von der eigenen Tradition gewissermaßen der DNA her hinter der Menschenwürde steht. Glaubwürdig gelingt das nur, wenn auch nach innen Menschenwürde gelebt wird, geachtet wird. Damit ist also Menschenwürde Prüfstein auch der eigenen Theologie und des kirchlichen Handelns. Dazu gehört der eigenen Geschichte möglicher Gewalt, möglichen Versagens angesichts der Menschenwürde ins Auge zu sehen und Verantwortung für eigenes menschenverachtendes Handeln zu übernehmen. In unserer christlichen Theologie bedeutet die Frage nach der eigenen DNA die bewusste Suche und Aktualisierung der Spuren und Vorläufer von Menschenwürde in der eigenen Tradition. Das durch Antike, Neuzeit und Moderne hindurch immer weiter entwickelte Konzept von Menschenwürde findet sich in dieser Form nicht in den biblischen Texten. Weder AT noch NT verwenden unseren Begriff der Würde, so wie wir ihn heute verstehen. Dennoch lassen sich zentrale Inhalte biblischer Theologie als Vorläufer und eigene Ausprägung der Menschenwürde verstehen, die den Wert besonders des schwachen Menschen zur Sprache bringen. Eines von Gott selbst in den Menschen hineingelegten Wertes, der deshalb unverletzbar ist. Theologisch sprechen wir von Gott-Ebenbildlichkeit. So in dem prägnanten Sprachbild von Genesis 1,26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, unserem Bild uns ähnlich. Der Mensch, jeder Mensch, Adam, ist Gottes Abbild und steht mit Gott in spannungsvoller Beziehung. Seinen inneren Wert, seine Lebensaufgabe, seinen Atem, kurz sein ganzes Sein, erhält er direkt von Gott. Ihm verdankt er sich und darin sind alle Menschen einander gleich. Diese Glaubenseinsicht Israels bricht mit gängigen Theologien außerhalb von Israel, die den König als Abbild Gottes sehen und auch mit allen zu hohen Erwartungen an Könige überhaupt. Nicht der eine, erwählte, herausgehobene König beziehungsweise eine Statue, die seine Macht enthält, wie Pharao in Ägypten etwa, ist das Abbild und Vertreter Gottes, sondern der Mensch. Jeder. Dieses kommt einer Sozialrevolution gleich. Während in den antiken ägyptischen Vorstellungen Pharao durch Besteigung des Throns die Königswürde erhält und damit zum einzig legitimen Herrscher des Diesseits und Jenseits wird, der allein die Ordnung der Welt und des Kosmos garantiert, überträgt Psalm 8 jedem Menschen die unverlierbare Königswürde. Wir könnten mit dem geschätzten Professor Baumgart sagen, die Psalmisten demokratisieren das Königtum. Und dies radikal. Denn die Königswürde Gottes wird nicht nur dem Menschen an sich übertragen, sondern stärker noch dem armen Menschen. Der Dekalog verpflichtet das ganze Volk auf den Schutz der Rechte der Armen und Machtlosen und schreibt damit die Armen in die Mitte der Beziehung Gottes zu seinem Volk ein. Ob Israel auf Gottes Treue antwortet, erweist sich nicht einfach an den Worten, sondern an der gerechten Behandlung derer, die in der Gesellschaft keine Rechte haben. Ebenso in Psalm 8. Dieser steht im Psalter in der Mitte der Klagegebete, Psalm 3 bis 7 und 11 bis 14, die ganz besonders das Recht des Armen einfordern. Der Kontext macht klar, dass es um die Frage geht, was geschehen muss, damit sich Israel dem Chaos widersetzen und die Herrschaft Gottes kommen kann. Da Psalm 8 prominent als Spur zur Menschenwürde zitiert wird, lohnt sich an dieser Stelle ein Blick in den Text. Für den Chormeister nach dem Kelterlied ein Psalm Davids. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet, wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit, übersetzt die Einheitsübersetzung. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt und über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle, auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Sie haben hier die Übersetzung, wie die Einheitsübersetzung 2016 sie anbietet. Besonders interessant sind zwei Begriffe, Menschenkind und Würde. Menschenkind, Ben Adam auf Hebräisch, heißt hier jeder Mensch, unabhängig vom Geschlecht, also die Menschheit, wir. Und sehr spannend der Begriff Würde, den Sie hier finden als Herrlichkeit. Gemeint ist im Hebräischen Kavod. Kavod wird sehr vielfältig verwendet und kann sehr unterschiedliche Dinge bedeuten, zum Beispiel Schwere, Gewicht, Menschen von Rang und Bedeutung, so wie die eigenen Eltern, die du ehren sollst, Kavod im Dekalog. Oder Josefs Reichtum, Besitz, Macht und Ansehen, das er in Ägypten erworben hat, in Genesis 45. Kavod ist auch die erfahrbare Erscheinungsweise Gottes vor Israel. Kavod ist majestätische Pracht Gottes. Das Gewicht Adonais zeigt sich in Feuer und Licht als Glorienschein auf dem Berg Sinai in Exodus 24. Kavod ist göttlicher Glanz. Indem Israel und die Völker Gott Gewicht, Kavod geben, antworten sie der göttlichen glanzvollen Würde, könnte man sagen, und strahlenden Macht. Diese Kavod wird in Psalm 8 dem unterdrückten Menschen zugesprochen. Ihm wird zugesagt, er sei nur wenig geringer als Gott selbst. Gott gibt jedem Menschen gleichermaßen Anteil an seiner eigenen Ehre und an seiner Macht, die Welt zu ordnen, besonders im Kleinen. Damit ist eine Über- und Unterordnung der Menschen untereinander ausgeschlossen. Keinem kommt mehr Menschenwürde zu. Niemand ist näher dran. Niemand kann Kraft eigener moralischer Anstrengungen oder sozialer Vorzüge größere Würde erlangen. Alle Menschen sind gleichermaßen und unauslöschlich königlich und wertvoll. Vor diesem Hintergrund erscheint die Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache von Kavod passend. Dort heißt es: Was sind die Menschen, dass du an sie denkst? Ein Menschenkind, dass du nach ihm siehst. Wenig geringer als Gott lässt du sie sein. Mit Würde und Glanz krönst du sie. Dass die Zuwendung zu den Armen das Kommen der Gottesherrschaft ermöglicht und das Wichtigste ist, was letztendlich zählt, lässt sich auch im Neuen Testament ablesen. Zum Beispiel am Gleichnis vom Gericht des Menschensohns über die Völker in Matthäus 25, bei dem Schafe und Böcke geschieden werden. Ich war hungrig, durstig, fremd, nackt, gefangen und ihr habt mich aufgenommen. Die gleiche Würde aller führt hier sozusagen zur Entdeckung der Menschenrechte avant la lettre. Heilsnotwendig ist, darauf zu achten, dass jede, jeder das Notwendige, das Menschenwürdige hat. Und zwar wirklich jeder und gerade die, die wir nicht sehen. Denn so heißt es, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Der Menschenwürdebegriff, könnten wir zusammenfassend also sagen, lebt von der Spannung zwischen vieldeutigem Ideal einerseits und rechtlicher Garantie andererseits. Er muss je neu ausgelegt und im konkreten Fall einzeln errungen werden, was zur Wachheit allen Verletzungen von Menschenwürde gegenüber auffordert. Und es ist eine bewusste Entscheidung, Menschenwürde in der eigenen Tradition stark zu machen und sich angesichts von Gewalt auf die Seite der Würde aller Menschen zu stellen. Besonders schwer scheint dies angesichts eigener Gewaltgeschichte. Ich würde gerne mit Ihnen heute darüber nachdenken, was es denn braucht, um Menschenwürde zu einer Grundhaltung im eigenen Handeln zu machen. Was braucht es, um menschenwürdig zu leben, um den Verletzungen von Menschenwürde auf die Spur zu kommen? Was sind die Ressourcen, die mich daran bereichern, menschenwürdig mit allen anderen umzugehen? Vollkommen egal, in welchem Kontext, welchen Status jemand hat, auch welche vielleicht eigene Gewaltgeschichte ich dann ins Auge sehe. Was also braucht es? Ich würde gerne Sie jetzt kurz fragen, wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für uns als Menschen und als Christen in dieser Gesellschaft angesichts für im Hinblick auf Menschenwürde?
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.